Ich weiß nicht, was ihr euch für Vorsätze gemacht habt, ob ihr euch Vorsätze gemacht habt. Da war so ein Facebook-Fund, ich musste doch sehr drüber lachen und beschreibt doch immer wieder mal, was wir Menschen uns so vornehmen, was dann daraus wird. Man fast sagen könnte, ja, wir wissen, der schwierigste Weg für den Menschen ist es doch, das zurückzulegen von dem Vorsatz zur Umsetzung oder zur Ausführung. Also ich weiß nicht, was man noch 2017 da schreiben sollte. Ich weiß nicht, hat jemand von euch, macht ihr euch Vorsätze fürs neue Jahr? Wer outet sich? Also ich bin nicht so der Typ, der sich jetzt immer irgendwelche Vorsätze machen muss, aber ich bin schon jemand, der es liebt, sich Ziele zu setzen. Auch so im Jahr, das hat dann nichts damit zu tun, ob gerade ein neues Jahr beginnt oder neuer Monat oder neuer Tag. Auch wenn wir Menschen ja manchmal einfach so gepolt sind, weil wir sagen, wir lieben einen Rhythmus, ja, die Sonne geht auf, die Sonne geht unter, es kommt ein neues Jahr und wir denken, okay, das eine ist abgeschlossen, es beginnt was Neues, ja. Wir mögen neue Dinge oder Menschen mögen das in der Regel eigentlich, neue Dinge zu machen. Ich mag es mir auch, Ziele zu setzen und dann die Häkchen dahinter zu setzen. Das erfülle ich manchmal mit ein bisschen Glück, ja. Und sei es nur die Einkaufsliste, die meine Frau mir schreibt, wenn man dann durch den großen Famila läuft und ich weiß, wo stehen diese blöden Dinge und ich suche sie und merke, dieses Gewürz, ja, ich habe es gefunden, Ziel erreicht, Häkchen gesetzt. Oder auch größere Ziele, die man sich vielleicht in seinem Leben setzt, etwas, was man in diesem Jahr abschließen möchte, wo man darauf hineifert, wo man darauf hinarbeitet, um dann sein Häkchen zu setzen und was uns vielleicht ein Stückchen glücklicher macht. So, das sind alles Vorsätze, die man dort lesen kann, die sich bestimmt viele Leute immer wieder irgendwo machen. Und wir starten heute in eine neue Predigtreihe, die uns den kompletten nächsten Monat begleitet. Und da wollen wir uns auch so eine Art Vorsätze angucken. Das, was neues Jahr manchmal mit sich bringt, was Menschen sich auf die Agenda schreiben, was sie sich wünschen, was sich ändern soll in ihrem Leben. Und das sind Themen wie gesünder leben, ihr habt ja den Flyer da vor euch liegen, erfolgreicher sein, geordnete Finanzen, endlich weniger Stress zu haben oder einfach bessere Beziehungen zu leben. Und wir haben gedacht, das sind Themen, die bewegen uns immer wieder, das sind Lebensbereiche und wir wollen einmal drauf schauen, hey, was sagt denn eigentlich auch die Bibel dazu, so als Ratgeber, als Impulsgeber für unser Leben, wo ist das etwas, wo wir davon profitieren können, weil das Lebensbereiche für uns sind, die uns immer wieder betreffen, wo wir immer wieder drauf schauen möchten. Und so heißt unsere neue Predigtreihe Neues Jahr. Und dann heute starten wir mit dem Thema Neues Glück. Sozusagen als Auftaktpredigt, weil bei all diesen Themen könnte man sagen, hey, jemand, der recht gesund lebt, der gute Beziehungen hat, der ganz erfolgreich ist, jemand, der ganz geschillt durchs Leben geht, der müsste doch eigentlich glücklich sein. Das sind doch Glücksfaktoren, die man dann so im Leben hat und ganz zufrieden durchs Leben gehen sollte. Deswegen haben wir gesagt, okay, als Auftakt nennen wir das Ganze mal neues Jahr, neues Glück. Und bei all diesen Themen, wenn du mal in deinen Bekanntenkreis reinfragen wirst, da wo Leute sich Vorsätze machen, dann würde ich behaupten, ein Großteil von denen ist tatsächlich in diesen Themenbereichen unterwegs, die Vorsätze, die man sich macht. Ja, ich möchte endlich mehr Sport treiben, ich möchte mich endlich gesünder ernähren und dadurch fitter sein. Ich habe vorgestern noch dieses Blättchen gesehen an der Tankstelle liegen. Ich habe gedacht, das trifft ja voll rein. Ich habe es mir nicht mehr gekauft, weil ich eh keine Zeit gehabt hätte zu lesen. Aber das neue Sternmagazin, das Titelthema ist 7 Geheimnisse eines gelungenen Lebens, vom Glück den richtigen Weg zu finden. Ja, also ein Thema, was Menschen irgendwie bewegt, was wichtig für sie ist, weil man doch danach sucht, hey, wie kann mein Leben gelingen? Wie kann mein Leben glücklich sein? Also es geht nicht darum, irgendwie den nächsten Lottogewinn abzuwarten oder darauf zu hoffen, sondern ein Leben zu führen, wo man sagen kann, ja, ich bin glücklich. Und wenn ich einen jeden von euch fragen würde, wärst du gerne glücklich oder wärst du lieber unglücklich, dann würden wahrscheinlich 99,9% sagen, ich möchte glücklich sein. So, das ist etwas, was Menschen sich wünschen. Natürlich, ich möchte nicht unglücklich durchs Leben laufen, sondern ich möchte glücklich sein, ich möchte zufrieden sein. Und ich glaube, auch Gott möchte, dass du ein zufriedenes, ein glückliches Leben führst. So, egal, ob wir nun Christen sind, ob du sagst, ich bin auf der Suche nach Gott oder ich bin Atheist. Ich glaube, ein jeder von uns möchte irgendwie glücklich sein. Und wir wollen heute einfach mal so ein bisschen in dieses Thema hineinschauen. Entschuldigung, ich muss zwischendurch immer was trinken, weil wie viele von euch, nee, ihr seid alle gesund, die ihr hier sitzt, und die Kranken sind zu Hause. Die Grippewelle geht auch rum. Früher war das Thema Glück, war das so ein philosophisches Thema, ja? Also so in der Antike, da haben die Leute sich damit beschäftigt, was ist denn Glück, was macht Glück aus, wie kann man glücklich werden? Heutzutage gibt es die Glücksforschung, also es ist eher was für die Wissenschaftler geworden, für die Psychologen und die Soziologen, es gibt ganze Wissenschaftsbereiche darüber und die erforschen viele Dinge dazu, viele sehr spannende Erkenntnisse, die sie machen. Und ich habe gedacht, eins davon gebe ich euch schon mal mit, das könnt ihr hinterher ganz praktisch ausprobieren. Und zwar habe ich gelesen, wenn man jemanden, also seinen Partner oder jemanden, den man gern hat, du musst jetzt nicht irgendjemanden nehmen, den du ganz unsympathisch findest, mindestens 20 Sekunden in den Arm nimmst und drückst, wird er und wirst du hinterher ein Stück glücklicher sein. Ja, also dein Glücklichkeitslevel wird ein bisschen höher sein, aber mindestens 20 Sekunden. Ganz spannend auch, wenn du das mit einem 500-Euro-Schein machst, funktioniert das nicht. Oder, was ich auch sehr gut fand, Frischverliebte sind ja sehr, sehr glücklich. Ne? Und dann hat man die untersucht und dann hat man festgestellt, naja, dass bei denen die Gehirnschaltungen, die dort aktiv sind, sehr, sehr ähnlich sind und sehr ähnlich laufen zu den Leuten, die drogenabhängig sind. Also das, was da im Gehirn passiert, interessant, was die Forschung da so herausfindet. Erklärt vielleicht so einiges, so ganz frisch Verliebte, kennen nichts anderes mehr. Aber was auch sehr spannend ist, wenn man in diese Forschung hineinschaut, die Erkenntnisse, die es dort gibt, die Dinge, die wirklich glücklich machen, das sind viele Dinge oder Sätze, die du dort lesen kannst, die du tatsächlich so in der Bibel findest, in ähnlicher Form geschrieben, wo die Bibel davon berichtet, sie schreibt nicht direkt etwas über Glück, sondern über Prinzipien, wie ein gesegnetes Leben verlaufen kann. Und auch das sind Dinge, die wir uns in den nächsten Wochen anschauen, diese Themen. Was ist das, was wirklich glücklich macht? So, und dabei geht es nicht darum zu sagen, oh, das Größte, dem wir folgen, ist das Glück. So, das wird jetzt unser neuer Gott. So, wir wollen alle nur noch glücklich sein. Sondern es ist ja eher eine Begleiterscheinung von dem, wie lebe ich mein Leben? Wie tue ich Dinge? Was nehme ich in den Fokus? Und dann ist Glück ein Stück Begleiterscheinung. Ich möchte heute mit euch in einen Psalm hineinschauen, der mich begeistert hat. Als ich den gelesen habe, ich habe ein paar Mal gelesen, hat er mich ein Stück glücklicher gemacht. Und er ist geschrieben von einem, wo ich glaube, der war auch glücklich. Und er beschreibt eine Situation dort, so die Israeliten damals sind nach Jerusalem gepilgert, hatten ihre Pilgerfeste und die mussten aus dem ganzen Land dahin strömen. Das waren manchmal beschwerliche Wege, aber sie sind dahin gepilgert, um Feste zu feiern, um zum Tempel zu kommen, um Gott zu begegnen. Und da beschreibt er etwas von. Und das Ganze steht im Psalm 84. Da heißt es, oder erstmal so die Anweisung für den Dirigenten, auf beschwingte Weise zu begleiten. Von den Korachitern ein Psalm. Wie schön sind doch deine Wohnungen, allmächtiger Herr. Ich sehne mich von ganzem Herzen, ja, ich verzehre mich vor Verlangen nach den Vorhöfen am Heiligtum des Herrn. Mit Leib und Seele juble ich dem lebendigen Gott zu. Selbst der Spatz hat ein Zuhause gefunden, die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen versteckt hat, nämlich bei deinen Altären, du allmächtiger Herr, mein Gott und mein König. Glücklich zu nennen sind alle, die in deinem Haus wohnen dürfen. Sie werden dich für immer preisen. Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Durchqueren sie das Tal der Dürre, so wird es durch sie zu einem Ort mit Quellen. Und auch der Herbstregen schenkt dem Tal wieder Fruchtbarkeit. Sie empfangen auf Schritt und Tritt neue Kraft, bis sie dann vor Gott auf dem Berg Zion stehen. Herr, du allmächtiger Gott, höre mein Gebet. Schenk mir ein offenes Ohr, du Gott der Nachkommen Jakobs. Achte doch auf unseren König, der uns Schutz bietet, o Gott. Ja, blicke wohlwollend auf den, der von dir gesalbt wurde. Ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als 1000 andere sonst. Ich will lieber an der Schwelle stehen im Haus meines Gottes, als dort zu wohnen, wo die Gottlosigkeit herrscht. Denn Gott, der Herr, ist unsere Sonne. Er beschützt uns wie ein Schild. Gnade schenkt der Herr. Und er lässt uns zu Ehren kommen. Denen, die aufrichtig ihren Weg gehen, enthält er nichts Gutes vor. Allmächtiger Herr, glücklich zu nennen ist der Mensch, der auf dich vertraut. Der Dichter oder die Dichter vielleicht waren es ja auch mehrere, beschreibt vier Momente oder ja, vier Momente, wo er sagt, hey, diese Menschen, die können sich eigentlich glücklich schätzen. Und ich habe gedacht, die vier ziehe ich einfach mal so raus, auch als das, was kann uns glücklich machen, auf was fokussieren wir uns, so als Auftakt auch in diese Predigtreihe. Woraus entsteht auch anhaltendes Lebensglück? Und der erste Punkt heißt, glücklich zu nennen sind alle, die in deinem Haus wohnen dürfen. So, und weil wir Silvester hatten und es ganz feierlich ist, könnt ihr da unten direkt mitlesen. Grund Nummer eins. Ich muss aufpassen, dass ihr nicht einschlaft, oder? Es ist zu spät. Kneift euren Nachbarn mal. Glücklich zu nennen sind alle, die in deinem Haus wohnen dürfen. So in erster Linie meinen die Psalmendichter oder der Psalmendichter meint damit die Tempeldiener, die dort tatsächlich gewohnt haben. Ja, die hatten ihren Ort dort, die haben dort gelebt und er sagt, hey, die sind wirklich glücklich zu schätzen. Was für ein Vorrecht ist das? Jeden Tag dürfen sie da im Tempel sein, da arbeiten. Jeden Tag dürfen sie in der Nähe Gottes sein. Gott hatte damals versprochen, hey, ich bin im Tempel, da bin ich gegenwärtig. Da bin ich. Und diese Leute hatten das Vorrecht, jeden Tag durften sie dort wohnen. Und das war nur eine begrenzte Anzahl von Israeliten. Ja, nur ein bestimmter Volksstamm, nur einige von denen durften tatsächlich diesen Tempeldienst verrichten. Jesus Christus ist auf diese Welt gekommen, wir haben Weihnachten gefeiert, ist am Kreuz gestorben und hat damit ermöglicht, dass alle Zugang haben zu Gott. Und vermutlich, wenn du schon öfter in der Kirche warst, hast du es auch schon öfter gehört und es ist manchmal so, ja, hier rein, da raus, weiß ich schon alles. Und es klingt für uns so selbstverständlich, Zugang zu Gott haben zu dürfen, in Gottes Nähe sein zu dürfen, mit Gott einfach sprechen zu können, einfach so hier zu beten, ohne dass ich irgendetwas vorher hätte tun müssen, ohne dass ich hier auf der Bühne zweimal hin und her rutschen muss und dann darf ich vielleicht zu Gott kommen. Oder ich muss erst zum Pastor gehen und der kann für mich irgendwo mal bei Gott anklingeln. Nein, ein jeder darf, so wie er ist, zu Gott kommen. Schon so oft gehört, manchmal so alltäglich, vielleicht überhaupt nichts Besonderes. Vielleicht, wenn es um das Thema Gebet geht, vielleicht sogar etwas, wo wir Anstrengung mit verbinden oder Pflicht, etwas, was ich tun muss. Aber das, was wir da rausziehen können, glücklich dürfen wir uns nennen, weil wir Zugang zu Gott haben, weil es keine Pflicht ist, mit einem heiligen Gott zu sprechen, sondern es ist ein Privileg für uns. Ein Privileg, Gott begegnen zu dürfen. Da können wir uns glücklich schätzen. Wenn du das kannst, wenn du Kind Gottes bist, hast du diesen Zugang zu Gott und dann kannst du dich glücklich schätzen. Und ich hoffe, du hast in deinem Leben immer wieder Momente, wo du sagst, ich suche die Gegenwart Gottes, ich bete mit anderen zusammen, ich lese die Bibel, da wo Gott sich offenbart hat und ich habe immer wieder Momente des Glücks. Etwas, was mich tief innerlich ausfüllt und ich sagen kann, hier bin ich direkt vor Gott und es erfüllt mein Herz. Ich hoffe, dass du das hast. Du kannst es haben. Der Psalmist nimmt dieses Beispiel von den Spatzen und Schwalben und spricht davon, dass sie ein Zuhause gefunden haben. Das schreibt er ja kurz vorher in dem Vers. Und das heißt, sie haben dort einen Schutzraum gefunden. Sie können dort ihre Nester bauen, sie können ihre Eier da reinlegen und die Küken schlüpfen da und fast alle Vögel bauen Nester. Das heißt, sie haben dort einen Ort gefunden, ein Zuhause, wo sie wohnen dürfen. Und er überträgt dieses Bild dann, hey, du kannst dich glücklich schätzen, im Haus Gottes zu sein. Was ist das heute? Heute haben wir nicht mehr den Tempel, wo wir hinpilgern müssen. Ich habe gesagt, Jesus ist gekommen und damit ist eine neue Zeit angebrochen. Wir dürfen so zu Gott kommen. Aber Gott hat trotzdem ein Haus. Er hat gesagt, ich wohne trotzdem hier auf Erden. Ein Ort, wo ich erlebbar bin, wo ich da bin. Und ich lese euch mal Epheser 2 vor. Einer meiner absoluten Lieblingsstellen. Epheser 2, Abvers 19, da heißt es, deshalb seid ihr nicht länger Fremde und ohne Bürgerrecht, sondern ihr gehört zu den Gläubigen, zu Gottes Familie. Wir sind sein Haus, das auf dem Fundament der Apostel und Propheten erbaut ist, mit Christus Jesus selbst als Eckstein. Dieser Eckstein fügt den ganzen Bau zu einem heiligen Tempel für den Herrn zusammen. Durch Christus, den Eckstein, werdet auch ihr eingefügt und zu einer Wohnung, in der Gott durch seinen Geist lebt. Gott selbst sagt, er lebt in seiner Gemeinde. Nicht mehr an einem festgebundenen Ort, sondern in der Gemeinde weltweit, in seinem Leib, in seinem Haus. Und wenn du Christ bist und Teil deiner Ortsgemeinde, dann wird das genau dort deutlich. Dort ist Christus, dort ist Gott gegenwärtig. Und ich weiß nicht, ob du dankbar dafür bist, Teil einer Gemeinde sein zu dürfen. Vielleicht gehörst du zu dieser, vielleicht auch zu einer anderen, vielleicht auch noch zu gar keiner. Aber dankbar dafür zu sein, sich glücklich schätzen zu dürfen, hey, ich darf Teil dessen sein, wo Gott gegenwärtig ist, wo Gott drin lebt, wo er gesagt hat, das ist mein Haus, da lebe ich. Das ist etwas, was mich glücklich macht. Ich bin glücklich, Teil dieser Ortsgemeinde zu sein, hier, wo wir als Christen zusammen sind, wo Gott lebt. Das ist etwas, was mich mit Glück erfüllt. Grund Nummer zwei. Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, schreibt der Psalmdichter. In dem Vers danach sagt er so etwas oder schreibt er, durchqueren sie das Tal der Dürre, so wird es durch sie zu einem Ort mit Quellen. Sie empfangen auf Schritt und Tritt neue Kraft. Oder in einer anderen Übersetzung heißt es, wenn sie das Tal der Tränen durchqueren, wird es ihnen zu einem Ort erfrischender Quellen und der Frühregen bedeckt es mit Segen. So bekommen sie immer wieder neue Kraft. Meine Stärke in Gott zu finden, bedeutet in den schwierigen Zeiten des Lebens, da wo Krisen kommen, wo das Leben so richtig durchgeschüttelt wird, mich bei Gott festmachen zu können. Gott ist meine Stärke, Gott ist mein Anker, der mich hält. Nicht irgendetwas anderes, nicht irgendwelche anderen Beziehungen, nicht irgendwelche anderen Sicherheiten, die ich vielleicht irgendwo habe, sondern Gott ist meine Stärke und das ist etwas, was mich glücklich macht. Er schreibt da, wenn sie durch dieses Tal gehen, wo Wüste ist, wo eine Dürre ist, Gott nimmt das nicht auf einmal weg, Gott nimmt nicht auf einmal die schweren Zeiten weg, durch die wir gehen, Gott nimmt nicht die Stürme des Lebens auf einmal weg, aber hier in diesem Vers heißt es, dass dort Quellen sind und dort können wir Gott erleben. Die Quellen, die dir in der Wüste ermöglichen, überhaupt weiterzukommen, überhaupt am Leben zu bleiben, weil ohne Wasser würdest du einfach verdursten. Und Gott sagt, hey, diese Quellen, das bin ich. In den Nöten, in den schweren Lebenszeiten, in den Wüstenzeiten kannst du mich immer wieder finden. Und ich bin deine Stärke und ich erfrische dich. Wir waren die Tage bei sehr engen Bekannten und sie haben einen Sohn, der sehr auf der falschen Bahn ist. Also so weit, dass er im Knast sitzt. Und wenn man sich das vorstellt, was das für das Herz der Eltern bedeutet, wie sie das zerreißt. Ja, wenn du sagst, mein Sohn, den ich liebe, wo ich so viel investiert habe, wo ich alles gegeben habe, damit das gut wird. Und dann siehst du, wie er auf Abwägen kommt und du tust und versuchst alles, das irgendwie zu ändern, ihn auf die richtige Bahn zurückzuholen. Aber die sind dir Hände gebunden. Du kannst nichts tun und am Ende landet er dort. Und dieser Junge hat noch einen Freund und die Eltern, die kennen sich nun untereinander. Bei dem ist es genauso auch. Er sitzt jetzt mittlerweile im Knast. Aber diese Mutter hat keine Beziehung zu Gott. Und meine Bekannte hat mir erzählt, sie hat mit ihr gesprochen und sie ist so dankbar dafür, mit diesem Anliegen zu Gott gehen zu können, dort ihre Stärke zu haben, zu sagen, hey, ja, es zerreißt mich, aber ich weiß, ich bin nicht alleine, sondern da ist einer, der steht hinter mir. Und ich weiß, Gott hat das letzte Wort. Zu wissen, nicht das, was in der sichtbaren Welt passiert, ist das, was am Ende wirklich möglich ist oder so, sondern Gott hat das letzte Wort. Gott ist meine Stärke. Zu Gott kann ich hingehen und ich kann mich glücklich schätzen, denn ohne Gott, ja, wo sollte ich hin? Ich würde völlig zerbrechen. Und diese andere Mutter, der geht es so, sie weiß nicht, wohin damit. Und du kannst dich glücklich schätzen, einen Gott zu haben, der deine Stärke ist, der hinter dir steht, der dir die Kraft gibt, auch in den schweren Zeiten des Lebens. Und vielleicht steckst du selber gerade in so Krisensituationen drin, wo das Leben durchgeschüttelt wird, wo du nicht weißt, wie es weitergeht, wo du scheinbar den Kopf in den Sand stecken musst und sagst, was soll das alles hier? Aber das, was Gott dir auch zuspricht, sagt, komm doch zu mir damit, weil ich bin deine Stärke. Die schweren Zeiten des Lebens, die hören nicht auf einmal auf. Das ist nicht das, was Gott versprochen hat, aber er hat gesagt, ich bin die Quelle, da wo du neues Leben bekommst, da wo du weitermachen kannst, ich stehe hinter dir. Ich trage dich. Das ist etwas, was glücklich macht, zu wissen, ich bin nicht alleine hier, sondern Gott spricht das letzte Wort. Das Dritte, Da schreibt der Psalmdichter, glücklich ist der Mensch, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Und wenn wir so einen Selbstcheck mal machen würden, so auf so eine andere Ebene gehen würden, so aus uns raus könnten, also nicht so jetzt im Geist raus oder sowas, sondern einfach mal so eine Vogelperspektive auf unser Leben nehmen würden. Wie sehen da unsere Herzenswege aus? Wohin geht unser Leben? Welche Entscheidungen treffen wir da? Was ist in unserem Herzen drin? Was können wir dort sehen? Welche Entscheidungen haben wir in 2016 getroffen? Welche Entscheidungen werden wir in 2017 treffen? Und wo führt unser Lebensweg hin? Haben wir gebahnte Wege in unserem Herzen, Wege, die Gott gebahnt hat? Dann können wir uns glücklich schätzen. Lasse ich die Wege in meinem Herzen von Gott bahnen? Setzt er letztlich diese Gehwegmarken da, wo es lang geht? Manchmal ist es auch ein bisschen rumstochern, da weiß man es nicht hundertprozentig. Ist es jetzt so meine Entscheidung, ist es Gottes Entscheidung? Aber ein gebahnter Weg ist etwas anderes, als wenn da eine Wiese ist und ich laufe darüber und ich bin der Erste und ich weiß nicht wohin. Ein gebahnter Weg ist sowas wie die Autobahn noch aus Friesland. Ja, da weißt du, wo es hingeht. Der Weg ist schon fertig, da ist etwas gebahnt in meinem Herzen und ich kann mich glücklich schätzen, wenn Gott das getan hat. Wenn ich da weiß, das ist der gebahnte Weg, auf dem darf ich unterwegs sein. Und ich glaube, das kann man erkennen, da kann man selber ein bisschen forschen, da kann man Gott drum bitten, hey, offenbare mir das. Wie sind denn diese gebahnten Wege? Und da darf man auch so ein bisschen, ja, sich ein Blatt Papier mal nehmen und draufschauen, hey, was ist denn das eigentlich? Wie sind die Wege in meinem Herzen? Wem oder was jage ich eigentlich nach in meinem Leben? Das, was mir vielleicht vermeintlich Glück bringt, was mir innere Zufriedenheit gibt. Forscher sagen, dass das menschliche Zufriedenheitsgefühl, das Glücklichsein, sich wie folgt zusammensetzt. Jetzt dürft ihr wieder aufwachen. Sie sagen, jetzt kommt die große Enttäuschung, also wenn du 100% glücklich sein kannst, ja, das ist dein Glücklichkeitszustand, wie kannst du das beeinflussen oder auch nicht beeinflussen? Dann haben sie festgestellt, also 50% deines Glücklichkeitszustandes oder deines Glücklichkeitsgefühls kannst du leider gar nicht beeinflussen, weil das ist genetisch. Ja, du kannst Zwillinge haben und der eine, der läuft so und der andere läuft so und der eine ist glücklicher als der andere, obwohl alles absolut identisch war an der Erziehung, ihr Umfeld, alles war gleich und trotzdem ist das eine glücklicher als das andere. Also 50% von dem, wie glücklich du bist, kannst du leider nicht beeinflussen. Dann gibt es 10%, die male ich mal hier oben hin, die kannst du beeinflussen und zwar durch materielle Dinge. Du kannst dir ein neues Handy kaufen, dann fühlst du dich vielleicht ein bisschen glücklicher oder ein Überraschungsei und wenn du ein Zwerg drin hast, fühlst du dich auch ein bisschen glücklicher. Oder neues Auto, das volle Bankkonto, das, wo man hinterhereifert. Und das, also all die materiellen Dinge, gerade wenn wir uns Dinge neu kaufen oder wenn wir was geschenkt bekommen oder so, zu Weihnachten, weil man auch, wenn man das neue Playmobil, Ritterburg bekommen hat, diese 10% sind materielle Dinge, die dich glücklicher machen können. Und das ist relativ einfach zu machen. Du gehst in die Stadt, kaufst dir, hups, und schon wieder ein bisschen glücklicher. Das Lustige bei uns Menschen ist, wir setzen da unfassbar viel Energie rein, damit wir diese 10%, damit wir ein bisschen glücklicher werden. Ganz, ganz viel Energie setzen wir rein. Wir arbeiten richtig hart, damit wir viel Geld verdienen. Wir suchen im Internet ewig nach dem besten Handy, stundenlang, damit wir uns das dann kaufen. Dann fühlen wir uns ein bisschen glücklicher. Das Lustige daran, diese 10%, die halten echt nicht lange. Ja? Das liegt an Folgendem. Du kannst, was weiß ich, nehme jetzt mal mich als Beispiel, ich bin so, keine Ahnung, Dauer 65% dauerglücklich, so, das ist der Standard. Ne? Also wisst ihr, im Winter ist 10% weniger, im Sommer ist 10% mehr, wenn die Sonne scheint, hier in Oldenburg vielleicht auch nur 8%. Und jetzt kaufst du dir ein neues Handy und dann kommst du auf einmal auf 75% Glücklichkeitsfaktor. Das nimmt aber dummerweise relativ schnell ab. Ja, also wer sich neues Handy gekauft hat, der war wie lange glücklich? bis der erste Kratzer drauf war. Oder vielleicht auch nur 2 Wochen, weil nach 2 Wochen kam schon das neue Modell raus und du warst gar nicht mehr up to date. So, also das hält nicht so lange bei diesen materiellen Sachen. Aber wir setzen ganz, ganz viel Energie darauf, um hier so ein bisschen nach oben zu kommen. Immer wieder so punktuell. Ja, ein bisschen glücklicher werden. Wir suchen den nächsten Hype und dann vom 10-Meter-Brett-Turm springen, macht mich auch noch mal ein bisschen glücklicher oder so. Aber ist auch immer ganz schnell vorbei. Aber wir versäumen dabei, so diesen Grundzustand ein bisschen zu erhöhen auf Dauer. Und das sind eigentlich diese 40%, die wir auch beeinflussen können. Die da oben können wir beeinflussen, da kaufen wir uns einfach was. Das machen wir auch ganz, ganz viel. Aber diese 40% sind eigentlich viel entscheidender. Und ich glaube, dass das etwas damit zu tun hat, wie die Wege in unserem Herzen gebahnt sind. Ja, auf was setzen wir den Fokus? Was ist uns wichtig? Wo gehen unsere Herzenswege hin? Was sind die entscheidenden Dinge, die unser Glück, unser Glücksgefühl beeinflussen, unser Zufriedenheitsfaktor? Da fallen so Sachen rein wie Beziehungen pflegen, Dankbarkeit zu lernen. Ja, wenn du jeden Tag einmal dafür dankbar bist, dass du überhaupt ein Handy hast, wird das hier auf Dauer sich erhöhen. Ja, also Charaktereigenschaften zu ändern, daran zu arbeiten, mit Gottes Hilfe, mit dem Geist Gottes. Ja, also wir ziehen die Dinge da nicht auseinander, sondern Glaube ist auch da ganzheitlich. Meiner Berufung zu folgen, danach zu hören, hey Gott, was hast du in mein Leben hineingelegt, wohin möchtest du mich eigentlich? Das ist etwas, was mich glücklich macht, das gehört mit zu diesen 40%. Großzügigkeit üben. Wer teilt, hat mehr vom Leben. Das zu lernen, weil das Dinge sind, die Gott sagt, und es macht dich glücklicher auf Dauer, nicht nur für den Moment. Die Frage ist, ist der Weg in meinem Herzen auf das Wesentliche ausgerichtet? Haben die richtigen Dinge Priorität? Oder gilt es vielleicht auch jetzt im neuen Jahr, weil wir gerade den 1.1. haben, Dinge neu zu ordnen, so das als Chance zu nutzen. Mal zu überlegen, hey, wie viel Zeit verbringe ich eigentlich zum Beispiel vor der Glotze, weil ich meine, die neue Serie, die macht mich gerade glücklich, diese 10%. Aber nachdem die 30 Minuten um sind von der Serie, bin ich auch nicht wirklich glücklicher. Also ich habe nichts gegen Fernseher, aber ich bin unfassbar dankbar, dass Miriam und ich uns zu Beginn unserer Ehe dafür entschieden haben, hey, wir wollen mindestens ein Jahr keine Glotze haben. Danach haben wir gesagt, hey, ist viel besser so. Es gibt jetzt ja auch Mediathek. Nein, aber zu überlegen, hey, rechne mal zusammen, wie viele Stunden verbringen wir vor der Glotze? Macht dich das glücklicher? Investiere ich die Zeit, mein Leben, weil Leben wird in Zeit gemessen, investiere ich das in die entscheidenden Dinge, die mich wirklich glücklicher machen können? Oder, was weiß ich, wie viel Zeit verbringe ich auf Facebook? Und gucke mir dann an, was mein Klassenkamerad heute Morgen zum Frühstück hatte. Wow, das ist die Erkenntnis, das macht mich wie ich glücklicher. Oder auch Pastoren, die gucken dann, oh, auf welcher Konferenz war denn der andere Pastor? Wow, und die war weltbewegend. Cool, dass ich diese Info habe. Ja, aber ich war nicht da, bringt mir also gar nichts. Also ich kenne das ja auch, ja. Man verschwendet Leben, Lebenszeit, statt sie auf diese Dinge zu fokussieren, die mich wirklich auf Dauer auch glücklich machen, die entscheidend sind, was meine Herzenswege sind, wo es dahin geht. So die Liste mit da, wo ich meine Zeit verschwende, ist, glaube ich, unendlich lang. Aber ich glaube, es ist gut, mal darüber zu reflektieren und zu sagen, will ich das oder will ich eigentlich die 200 Stunden, die ich in die Recherche zu einem neuen Handy verbracht habe, will ich die nicht lieber mir einfach ein Handy kaufen, weil ich benutze eh nur das Telefon und WhatsApp und dann die Zeit mit den Menschen verbringen, die mir wichtig sind? Wäre das nicht viel sinniger, weil das tatsächlich etwas ist, was glücklich macht, auf Dauer glücklich macht? Wie sieht mein Zeiteinsatz aus und sind meine Herzenswege, sind sie von Gott gebahnt? Bin ich da unterwegs und lasse sie von Gott bahnen und habe dadurch einen dauerhaften Glücksmoment? Und Punkt Nummer 4. Da schreibt er, glücklich zu nennen ist der Mensch, der auf dich vertraut. Unser Vertrauen auf Gott zu setzen, macht glücklich. Alles auf diese eine Karte zu setzen, auf Gott, gibt eine tiefe Zufriedenheit. Anhaltendes Glück, nicht für den Moment, nicht dieses Auf und Ab, sondern eine tiefere Leere, die ausgefüllt wird durch Gott. Eine Zufriedenheit, und zwar von jetzt an bis in Ewigkeit. Nicht nur für einen Moment. Aber was Was heißt denn Vertrauen? Vertrauen ist ja nicht einfach bloße Theorie, ist ja nicht etwas, ja, das, was ich weiß, sondern Vertrauen hat ja etwas mit Praxis zu tun, etwas, was ich in der Praxis erweisen muss. So nicht das Wissen macht mich zu einem glücklichen Menschen, sondern dass ich entsprechend handle. Ganz einfaches Beispiel, ich kann 5 Bücher darüber lesen, was eine richtige Ernährung ist. Ja, und dann weiß ich ganz viel, wie es eigentlich ginge. Aber wenn ich das nächste Mal zu McDonald's gehe und hole mir den Big Mac, und zwar jede Woche wieder, dann kann ich noch so viele Bücher lesen, es macht mich nicht glücklicher. Ich könnte besser einmal statt der 5 Bücher zu lesen, mir einen Salat kaufen bei McDonald's. Es würde meinem Körper viel besser tun und ich wäre ein Stück glücklicher. Also es muss immer in die Praxis kommen, nur die Theorie bringt nichts. Und wisst ihr, was das so lustig ist? In unserem Glaubensleben ist es häufig auch so. Wir meinen, wir müssten noch so viel mehr Wissen an Erkenntnis haben und dann könnten wir dieses oder jenes tun und dann wäre unser Glaube ja so viel anders. Aber es geht nicht nur um die Orthodoxie, nicht um die Rechtgläubigkeit, das Richtige zu glauben oder alles erst zu wissen in unserem Glaubensleben. Und ich glaube, manchmal sind wir viel zu vollgefressen mit all dem Wissen über Glauben, wie es sein sollte, könnte, hätte, wollte und so weiter. Und uns fehlt dieser Schritt, es in die Praxis umzusetzen. Da, wo Vertrauen auf Gott auf einmal praktisch wird. Wo er uns herausfordert und sagt, probier doch diese Kleinigkeit mal aus. Das weißt du schon längst, das weißt du seit der Sonntagsschule. Wo ist es bei dir gerade dran, Gott zu vertrauen, das Wissen in die Tat umzusetzen? Gibt es da einen Punkt, wo Gott jetzt auch zum neuen Jahr sagt, hey, probier das doch mal aus, das weißt du schon lange. Geh mal diesen Vertrauensschritt. Vielleicht hast du in deinem Leben in Gänze Gott auch noch nie dein Leben anvertraut. Hast es noch nie gemacht und gesagt, ich gebe mein Leben dir, Gott, ich vertraue dir das an. Oder vielleicht ist es auch bei dir schon länger her, dass du gesagt hast, hey Gott, hier ist der Chefsessel meines Lebens, da darfst du drauf. Du darfst die Entscheidung treffen. Vielleicht ist das schon lange her und vielleicht hast du während der Zeit irgendwann mal wieder das doch sausen lassen und hast dich selber auf diesen Chefsessel gesetzt und hast gesagt, ich treffe doch selber die Entscheidung für mein Leben. Und vielleicht, wenn du gar nichts mit Gott am Hut hast, da noch nie was von gehört hast oder das für dich relativ weit fern ist und du denkst, hey, was soll denn das heißen, Gott vertrauen, mein Leben anvertrauen, immer diese christlichen Floskeln, was heißt das denn, wie wird denn das konkret? Da möchte ich heute Abend einladen. Ich lade euch ein, aufzustehen und eine Haltung des Gebets einzunehmen. Und vielleicht ist das für dich heute Morgen dran. Entweder, weil du gesagt hast, es ist schon lange her, dass ich diesem Gott mein Leben anvertraut habe, oder weil ich noch gar nicht weiß, wie denn das gehen könnte. Wie kann ich diesem Gott mein Leben anvertrauen? Und ich möchte kurz sagen, wie das geht. Und ich verspreche dir, dass es dich ein Stück glücklicher macht, ein Stück zufriedener, wenn du sagst, ich vertraue Gott mein Leben an. Und es geht so, dass du erkennst und bekennst und sagst, Gott, du hast in meinem Leben keine Rolle gespielt oder du spielst im Moment in meinem Leben keine Rolle. Ich interessiere oder habe mich nicht für dich interessiert. Und es gibt in meinem Leben Dinge, die mich eigentlich von dir trennen, die entgegen deinem Plan waren. Aber das Tolle, die tolle Botschaft vom Evangelium ist, dass Jesus Christus auf diese Welt gekommen ist und gesagt hat, ich nehme diese Dinge weg, die dich eigentlich von Gott trennen. Ich bezahle dafür, weil das eine Schuld ist. Und ich ermögliche es dir, wieder mit Gott in Beziehung zu kommen, wieder mit Gott zu sprechen, wieder seinen Plan für dein Leben zu empfangen, es dir zu ermöglichen, dass Gott dort sitzt und deine Herzenswege bahnt. Und wenn du sagst, hey, ich möchte Gott mein Leben anvertrauen, ich möchte das so machen, ich möchte in meinem Leben hinlegen, sagen, okay, ich kapituliere ein Stück vor dir. Die Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe, da waren gute und schlechte, dabei, aber ich möchte, dass du auf dem Chefsessel sitzt. Dann möchte ich einlassen, laden, dass du gleich einmal kurz deine Hand hebst und dann werden wir gemeinsam ein Gebet sprechen. Mach nichts Peinliches, es steht gleich vorne an der Wand. Aber wenn du sagst, ich möchte heute diesen Schritt gehen und sagen, Gott, ich vertraue dir mein Leben an und ich möchte dieses Geschenk annehmen, dass du das, was ich falsch gemacht habe in meinem Leben, was mich von dir trennt, dass dein Sohn Jesus Christus diese Schuld bezahlt, dass er das wegnimmt. Und ich tatsächlich mit dir in Kontakt kommen kann. So, wenn du das möchtest, heb kurz deine Hand und dann werden wir zusammen beten.